Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Wir haben ja vor einigen Wochen bei uns im Podcast mit Martina Effmert über Essstörungen bei Kindern und Jugendlichen gesprochen. Und in dieser Folge hatte Martina ganz kurz eine Angststörung erwähnt, die Emetophobie heißt. Und da ich seit mehr als 30 Jahren selbst darunter leide und finde, dass dieses Thema noch viel zu unbekannt ist, obwohl es wirklich, wirklich viele Menschen betrifft, habe ich Martina gefragt, ob wir dazu nicht eine gesonderte Folge machen können. Und ich freue mich riesig, dass sie sich nochmal Zeit für uns genommen hat. Denn die Behandlung von Emetophobie ist einer ihrer beruflichen Schwerpunkte und liegt ihr damit natürlich auch ganz besonders am Herzen. Sie hat sogar ein ganz ausführliches Buch darüber geschrieben. Es heißt Angst vor Übelkeit und Erbrechen, Emetophobie verstehen und überwinden. Herzlich willkommen, Martina.
Ja, hallo ihr beiden. Schön, dass ich wieder hier bin. Ich freue mich sehr.
Ja, das ist auch so ein Thema, was mir wirklich ganz besonders am Herzen liegt, weil damit für mich persönlich ganz viele Aha-Momente im Leben verbunden waren. Also ich fange mal an. Emetophobie bezeichnet ja die Angst vor dem Erbrechen und vor Übelkeit. Bei mir fing das Ganze in der Jugend an und ich kann mich wirklich sehr gut daran erinnern, wie schlimm das war. Ich wusste eigentlich nur, irgendwas stimmt nicht mit dir. Also mir war ständig übel und der Gedanke ans Erbrechen, der hat wirklich regelrecht Panik ausgelöst. Und wirklich Panik, also wirklich verbunden mit Panikattacken. Es gab Stunden, da war mir so schlecht und die Angst war so groß, dass ich ernsthaft in Erwägung gezogen habe, ja, mir das Leben zu nehmen. Also da war der Gedanke, wenn ich jetzt spucken muss, dann springe ich aus dem Fenster. Ich spoiler mal, während der akuten Phase der Angststörung habe ich nie erbrochen und ich glaube mittlerweile auch, dass Emetophobiker sich vergleichsweise wirklich eher selten übergeben. Einfach auch, weil man so krass dagegen ankämpft. Also meine Angst führte irgendwann dazu, dass ich kaum noch etwas aß, denn es gab ja eine ganz bestechende Logik, ne? Was nicht reinkommt, das kann ja auch nicht rauskommen. Und da gab es dann wirklich Tage, an denen ich nur einen einzigen Milchreis gegessen habe, weil der mir irgendwie einigermaßen sicher vorkam. Und ich habe dadurch auch erkennbar abgenommen und ich habe meiner Mutter versucht zu erklären, dass mir einfach immer schlecht ist und ich deswegen einfach nichts essen könne. Und sie hat dann relativ lapidar zu mir gesagt, naja, das bildest du dir nur ein, es kann ja keinem so oft schlecht sein. Mhm. Und Jahre später hat sie dann gesagt, ach ja, damals in deiner magersüchtigen Phase. Da fiel ich wirklich so aus allen Wolken. Also, hä, ich war doch nicht magersüchtig. Sie hat also einfach geglaubt, ich wolle dünn sein und wird einfach deswegen nichts essen. Mhm. Martina, du arbeitest ja mit Emetophobikern. Diese Geschichte ist wahrscheinlich relativ klassisch, oder? Also man isst kaum, dadurch hat man natürlich ständig Hunger. Und das kennen wahrscheinlich ganz, ganz viele. Wenn man sehr, sehr hungrig ist, dann schlägt das schnell in Übelkeit um. Und ein Emetophobiker, der isst dann natürlich auf gar keinen Fall was, wenn ihm sowieso schon schlecht ist. Und das führt dann dazu, dass der Magen ständig überreizt ist, sodass man ganz schnell in einen Teufelskreis kommt. Das macht es für Fachpersonen manchmal wirklich schwer, Emetophobie als solche zu erkennen, oder?
Mhm. Also Daniel, erstmal vielen, vielen Dank für deine Offenheit und dass du das hier mit uns teilst. Das ist so, so wertvoll, weil über Emetophobie wird so selten gesprochen und es betrifft doch tatsächlich so viele Menschen, ne?
Ja, ne?
Ja, das ist, also vielen, vielen Dank. Bin ich ganz herzberührt, ja? Nein, das ist wirklich, ich meine das ganz ernst.
Es gehört so zum Leben dazu, schon so viele Jahrzehnte. Es ist mittlerweile fast normal, ja.
Und du hast das immer noch? Also im Griff, aber irgendwie.
Im Griff, sagen wir mal so, im Griff. Also diese akute Phase ist nicht mehr da, aber natürlich, wenn jetzt jemand vor mir stünde und so aussieht, als müsste er sich gleich übergeben, würde ich ganz schnell die Hände, die Beine in die Hand nehmen und davonlaufen, wenn es denn nicht mein eigenes Kind ist. Da, glaube ich, würde ich dann ganz, ganz laut nach meinem Mann schreien.
Ja, dann ist schon noch da, ne?
Ja, ja, definitiv.
Ja. Okay, können wir ja im Nachhinein nochmal drüber sprechen. Mhm. Also, jetzt erstmal, Emetophobie wird oft nicht erkannt, das stimmt. Ja. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass die Emetophobie halt auch oft nicht so benannt wird, ja, weil also die Symptome wie so Appetitlosigkeit oder ständige Übelkeit oder starke Vermeidung, oder auch nicht zur Schule gehen zu können, ne? Also das gibt's ja auch, ne? Das ähnelt halt einfach ganz anderen Störungen. Und natürlich denkt man zuerst, da ist irgendwas Körperliches, ne? Irgendwas am Magen.
Total,
vielleicht.
Genau.
Ja, ne? Das ist das Erste. Und dass deine Mama dann nachher gedacht hat, du hast magersüchtig. Leider, ne, wenn das so ganz arg ist, wirkt sich das genauso auf. Das haben wir in der letzten Folge, die wir ja gemeinsam gemacht haben, auch besprochen. Also wenn jetzt jemand, eine Mama dabei ist, die denkt, mein Kind könnte auch eine Magersucht haben, dann hör dir bitte unbedingt diese Folge an, aber auch die letzte, die wir da irgendwann mal aufgenommen haben, zum Thema Essstörungen. Genau. Also viele denken halt an Essstörungen oder an generalisierte Angst oder an soziale Ängste oder an Schulangst. Also die Emetophobie kann man mit ganz vielen anderen Dingen verwechseln, weil die Symptome man bei anderen Erkrankungen halt auch findet.
Ja.
Ja, und viele Fachleute kennen die Emetophobie einfach nicht oder nicht gut genug, sagen wir mal so. Ja.
Mhm. Mhm. Gibt es denn, also mal abgesehen von dem, was Danielle jetzt erzählt hat, noch andere Dinge, die so ganz typisch für Erkrankte sind, woran man das dann erkennen könnte?
Naja, bei Kindern, wenn wir jetzt über Kinder sprechen, die Kinder sagen, mir ist schlecht, ich habe Bauchweh. Also Kinder können das oft nicht sagen, ich habe Angst vor Erbrechen. Da sind die schon ein bisschen älter. Wenn die so ganz klein sind, ich sag mal so 7, 8, können die das häufig nicht sagen. Ne? Mhm. Aber die wollen dann häufig nicht zur Schule. Ne, die sagen, nee, ich möchte lieber zu Hause bleiben, mir ist nicht gut, ich möchte nicht zur Schule gehen. Mhm. Und das ist dann halt, da kommen wir vielleicht später auch nochmal darauf zu sprechen, das wird dann häufig mit einer Schulangst. Die Eltern denken oder auch die Schule sagt, ja, das Kind hat eine Schulangst, eine Trennungsangst. Nee, hat es nicht. Sondern es hat Angst, sich in der Schule zu übergeben und will deshalb nicht zur Schule gehen. Das ist wirklich ganz, ganz häufig. Und wenn kommen viele, viele betroffene Eltern mit Kindern, die nicht mehr zur Schule gehen wollen, weil sie dann doch mal googeln und denken, es könnte auch was anderes sein. Und da ist häufig eine Emetophobie dahinter. Das sind nämlich meistens Kinder, die eigentlich sehr gerne zur Schule gehen. Ja, aber die Betroffenen, wenn das jetzt keine Kinder sind, also später, sie vermeiden halt Partys in der Jugend, sie vermeiden Volksfeste, also überall, wo man Gefahr laufen könnte, dass jemand sich übergeben könnte, weil getrunken wird. Ne? Mhm. Also die Erkrankten meiden ja nicht nur das eigene Erbrechen, sondern auch wenn andere sich erbrechen, ist ganz fürchterlich. Für viele ist es das Sehen oder das Hören. Sie vermeiden Reisen. Also sie können am Anfang vielleicht nicht mehr mit dem Flugzeug fliegen, später nicht mehr mit dem Auto fahren, mit der Bahn fahren. Also all diese Sachen, wo man auch nicht mal schnell rauskommt oder nicht schnell wegkommt. Oder sie gehen nicht mehr ins Kino. Oder wenn sie ins Kino gehen, dann nur, wenn sie irgendwo am Rand sitzen können, ja, und nicht irgendwo in der Mitte. Also wo man schnell flüchten kann, wo man schnell rausgehen kann. Viele vermeiden Lebensmittel. Du hast es eben selber gesagt, du hast manchmal nur noch, was hast du gegessen, Milchreis?
Milchreis.
Genau. Ja, genau, Milchreis. Also das, was man selber als safe, ne, als sicher abgespeichert hat. Das, bei manchen Kindern sind es nur noch trockene Nudeln, ja. Also viele Lebensmittel, die werden halt immer weiter eingeschränkt. Also alles, was mit dem Thema verbunden wird, wird vermieden. Und das kann einen extrem einschränken. Manche haben auch solche Rituale, die essen dann abends nicht mehr nach 16 Uhr, weil sie denken, meistens übergebe ich mich ja nachts. Und wenn ich dann abends nicht mehr esse, dann muss ich mich nicht übergeben. Also solche Rituale kommen halt dazu, ne? Restaurantsbesuche werden natürlich auch, also Restaurant wird vermieden, Schulessen wird vermieden, das ist so ganz typisch. Ne?
Ja, weil man nie weiß, was da hinter den Kulissen abläuft und man fühlt sich immer wieder potenziell schon vergiftet. Ne? Und selbst wenn es das nicht ist, ist es eben das Kopfkino. Ne? So, was wäre, wenn, woher soll ich, also das ist ja, man kommt ja da in so eine Gedankenschleife, das ist wirklich schwierig. Also ich gehe ja sehr offen mit dieser Angst um. Ich schäme mich ja immer ganz schnell für viel, aber da denke ich mir immer, es gibt Menschen, die haben Angst vor Spinnen, das ist völlig nachvollziehbar. Und ich habe halt Angst davor, mich zu übergeben. Und entsprechend kommuniziere ich das auch nach außen. Also wenn jemand in meiner Umwelt sagt, boah, mir ist schlecht, dann sage ich, wow, das kannst du doch einem Emetophobiker nicht sagen. Und interessanterweise gibt es darauf eigentlich nur zwei verschiedene Reaktionen. Entweder werde ich ganz groß angeguckt und gefragt, Emeto was? Oder mein Gegenüber sagt mit großen Augen, das habe ich auch. Also damals als Jugendliche habe ich wirklich gedacht, dass ich völlig verrückt bin, weil wer bitte hat Angst vorm Erbrechen? Klar, das macht jetzt wirklich niemand total gerne. Aber meine Reaktion darauf ist auf jeden Fall rational absolut nicht nachvollziehbar. Und ich habe mich damals wirklich wie so ein Alien gefühlt. Und damals gab es ja auch noch kein Internet, wo man einfach mal gegoogelt hätte, oh, Angst vorm Erbrechen, ah, das hat einen Namen, gab es nicht. Und Psychologen für Kinder, das war damals total exotisch. Mittlerweile weiß ich aber, dass Emetophobie gar nicht mal so selten ist. Die Angaben schwanken so ein bisschen. Also sie reichen von Aussagen, dass so eine von 1000 Personen betroffen ist, bis hin zu Schätzungen, dass es tatsächlich 5% der Bevölkerung betreffen könnte. Aber warum ist es dann immer noch so unbekannt?
Ja, da gibt es in Dresden gab es so eine Studie, die Mental Health Studie, und die haben errechnet, dass einer von 1000 davon betroffen ist. Ich glaube aber tatsächlich, dass es mehr sind. Ja. Und natürlich auch überproportional mehr Mädchen und Frauen. Und ja, warum ist es immer noch so unbekannt? Natürlich aus Scham und weil halt viele Betroffene wirklich still leiden, ne? Also die schämen sich, weil sie ja, ich meine, jeder Emetophobiker weiß ja vom Kopf, das ist nichts Lebensbedrohliches, ja. Und dann schämen sie sich, ja. Sie schämen sich und mögen das nicht sagen oder haben halt auch ähnliche Reaktionen erlebt wie du vielleicht, ja. Und viele wissen nicht, dass sie eine benennbare Phobie haben. Ja. Also dass das ein Krankheitsbild ist, ja. Und ich sag mal, du hast das schon seit vielen Jahren und ich würde sagen, ich bin mit bei die, oder die erste gewesen, die dazu einen, damals hat man noch Blogartikel geschrieben, einen Blog im Internet geschrieben hat. Ja. Das schreibe ich mir echt auf die Fahne, weil ich dachte, das muss man einem, da muss man mal drüber schreiben, weil das haben doch viel mehr Menschen, die wissen es nur nicht, ja, dass sie eine benennbare Phobie haben, die man dann auch behandeln kann. Ne? Also zu mir kommen zum Beispiel Patienten, die sagen, oder auch Eltern, die sagen, mein Kind hat dieses Emo, na, sie wissen schon was. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber Sie wissen schon. Ne? Also, und es gibt halt auch nur sehr wenig spezialisierte Therapieangebote. Also ich wüsste kaum eins in Deutschland, also außer meins vielleicht. Aber es gibt wirklich wenig spezialisierte Therapeuten. Und das trägt natürlich dazu bei, dass so eine Erkrankung unter dem Radar bleibt. Ja? ADHS vor 30 Jahren war auch noch nicht so bekannt. Das ist bekannt geworden dadurch, dass die Leute damit nach außen gehen. Ja. Und das zugeben und sagen, dass sie das haben und es damit bekannt machen. Und das ist bei Depressionen auch nicht anders gewesen. Es muss eine mutige Masse geben, die damit nach außen geht, damit andere sich trauen, darüber zu sprechen. Ja.
Wie entsteht denn diese Angststörung? Also gibt es da irgendwie konkrete Auslöser oder ist das schleichend?
Ja, das ist eine gute Frage. Also nach meiner Erfahrung kann das beides sein. Also ein konkreter Auslöser oder schleichend. Okay. Aber großes Aber. Also nach meiner Erkenntnis, ja, und ich habe wirklich tausende dieser Fälle, haben 90% der Fälle wirklich so ein Schlüsselereignis.
Ah, okay.
In 90% der Fälle finden wir etwas, dass das Kind, und meistens ist es im Kindesalter, ne, meistens ein starkes Erbrechen im Kindesalter oder in der Familie oder im Kindergarten, dass sich ein Kind übergeben hat und jemand hat geschimpft. Ne? Ganz, ganz häufig. Oder die Mutter hatte Bulimie und das Kind hat es immer gehört, ja, also dieses Erbrechen gehört und konnte das nicht zuordnen. Das hat die Mutter vielleicht darauf angesprochen, hat die gesagt, du hast nichts gehört, also da war nichts, ja. Mhm. Und das führt zu solcher Unsicherheit. Oder wenn in jungen Jahren in dem Umfeld eine Krebsbehandlung bekommen hat, die vielleicht möglicherweise damals noch mit starken Übelkeit und Erbrechen und darüber wurde gesprochen. Auch das reicht schon, wenn darüber gesprochen wird, dass man so ein Schlüsselerlebnis hat.
Okay.
Oder wenn die Mama selber Emetophobie hat. Wenn die Mutter, ja, weil man muss sich das vorstellen, das läuft ja auch unbewusst, ja. Wenn du dann immer deinem Kind sagst, also du kannst alles mit nach Hause bringen, Husten, Schnupfen, Heiserkeit, bloß kein Magen-Darm. Was soll denn das Kind denken, wenn das, oder wenn die Mutter sagt, um Gottes Willen, wieder dieser Magen-Darm-Zettel, ja, an das Schild im Kindergarten, ne? Wie oft ich das schon bearbeitet habe, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also, was ich sagen will, ist, wir wissen nicht genau, was es ist, aber meistens ist es irgendwie irgendein Ereignis, was auch immer das ist, was praktisch erlebt wurde, verdrängt wurde und dann auch erstmal gar nichts macht. Also das heißt nicht, wenn ich jetzt im Kindergarten sowas gesehen habe, dass ich danach eine Emetophobie habe. Sondern nein, häufig wird das verdrängt, das ist auch ganz normal, machen wir alle. Und dann ist es auch Jahre erstmal gut. Und dann kommt aber vielleicht eine Belastungssituation wie ein Schulwechsel oder Mobbing oder irgendeine andere Erkrankung oder so nochmal ein Magen-Darm-Virus, was praktisch das alte Erlebnis wieder aktiviert. Ich nenne das immer, das ist wie so ein U-Boot, das kommt dann wieder hoch, ja. Und dann entsteht die Emetophobie. Und manchmal ist es halt auch ganz schleichend. Und natürlich möglicherweise durch eine angespannte familiäre Atmosphäre oder durch andere Ängste, ne, das schreibe ich in dem Buch ja auch, wo sich dann die Übelkeitsangst sozusagen einklingt.
Mhm. Ja, bei mir war es, wie du es beschrieben hast, quasi klassisch ein Auslöser. Ich weiß gar nicht, wie alt ich war. Das muss ungefähr mit 10 oder so gewesen sein. Da war ich mit meiner Familie im Ausland in einem Hotel. Und damals gab es noch Hotels, da waren die Toiletten auf dem Gang und nur Waschbecken in den Zimmern. Und ich muss entweder mir ein Virus eingefangen haben oder was Falsches gegessen haben. In dieser Nacht, weiß ich heute noch, also 30 Jahre später, fast 40 Jahre später, musste ich mich genau 7-mal übergeben. Und meine Eltern waren in einem völlig anderen Zimmer. Mein Bruder schlief bei mir und hat durchgeschlafen. Oh. Und die ersten 3 Male habe ich es noch auf die Toilette geschafft. Das waren wirklich 50 Meter Gang bis zur Toilette. Voll. Und ab dem 4. Mal habe ich dann kapituliert und habe einfach das Waschbecken in diesem Zimmer genutzt. Mhm. Und irgendwann kam meine Mutter rein, sah das und sagte, schaffst du es nicht auf Toilette? Und ging wieder. Also so rückblickend war das wahrscheinlich wirklich ein Moment, in dem ich mich unfassbar hilflos gefühlt habe. Ich habe die Situation gar nicht so schlimm in Erinnerung. Also ich habe das rein sachlich abgespeichert. Aber ich vermute, dass das so mit der Auslöser war. Ja. Und es war wirklich ein paar Jahre Ruhe. Und dann ging das ganz, ganz schleichend los. Was mich immer so ein bisschen belastet hat, war die Frage, warum habe ich genau Angst? Also das hat mich in meiner Jugend umgetrieben. Also klar, wenn wir Höhenangst haben, dann will unser Körper unser Leben, unseren Körper beschützen vor dem Herunterfallen. Und bei Schlangen und bei Spinnen steckt da ja auch ein rein rationaler Grund dahinter. Die können halt potenziell giftig sein. Aber beim Erbrechen stirbt man ja nicht. Das ist ja nicht wirklich gefährlich. Also wovor genau hat der Emetophobiker Angst? Kannst du es mir sagen?
Ja, es geht halt gar nicht um das Erbrechen an sich, ne? Sondern es geht um diesen Kontrollverlust, die Hilflosigkeit oder die Angst, möglicherweise ausgelacht zu werden oder allein zu sein, ja? Und halt auch, es geht um das Gefühl, das nicht aushalten zu können. Das spielt halt eine große Rolle. Ja, und viele, gerade Emetophobiker, wissen einfach nicht mehr, wie das geht. Also die sagen einfach, ich habe so eine Angst, dass ich weiß nicht, wie das geht. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Die haben das Vertrauen in den eigenen Körper verloren, dass der Körper das halt von ganz alleine kann, ja.
Ja, und ich finde auch wirklich spannend, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich glaube, dass Emetophobiker sich relativ selten übergeben. Also bei mir ist so ein Rhythmus von ungefähr alle 13 Jahre passiert es mal. Wow. Das ist aber, wie gesagt, wenn man es wirklich lange aushält und unvernünftigerweise Tabletten nimmt, obwohl es eigentlich lieber raus sollte. Aber wenn es dann passiert, dann stehe ich da und denke so, aber jetzt war es doch gar nicht so schlimm. Das ist wirklich verrückt und das hält dann so 1, 2, 3 Tage an. Aber die Angst kommt trotzdem wieder.
Ja, das kann man nicht mit einer Lernerfahrung. Also da setzt ja eigentlich, viele Therapien setzen da ja an, ne? So Konfrontation und das dann zu lernen und so. Aber das funktioniert häufig nicht. Ja. Da bist du jetzt gerade mal ein Beispiel für, dass es halt davon nicht weggeht. Genau.
Das ist ja interessant, das ist spannend. Dann ist ja wahrscheinlich auch das Thema Kinderwunsch bei EmetophobikerInnen auch angstbelastet, kann ich mir vorstellen. Also da gibt es ja häufig Morgenübelkeit oder wenn das Baby dann da ist oder die Kinder dann da sind, denn die im Kindergarten sind, da wird ja relativ häufig Magen-Darm mit nach Hause gebracht. Vielleicht könnt ihr beide diese Frage beantworten. Martina, wie sieht es aus in deiner Praxis? Erlebst du das, dass das Thema Kinderwunsch belastet ist? Und Danielle, wie war das denn, als du unbedingt schwanger werden wolltest?
Ja, also Kinderwunsch ist natürlich ein Riesenthema. Gott sei Dank kommen heute viele, ja, die den Kinderwunsch haben. Also sie kommen jetzt vorher zu mir in die Praxis. Da bin ich ganz froh drum, weil ich habe auch schon leider, muss ich davon berichten, dass Frauen einen Schwangerschaftsabbruch gemacht haben aus Angst, dass ihnen übel werden könnte, wenn die Schwangerschaft fortschreitet, ja. Und deshalb ist es so wichtig, dass im Vorhinein zu behandeln. Das macht es vieles einfacher. Mhm. Wenn die aber nicht kommen, wenn sie schwanger sind, also häufig geht das ja mit der Schwangerschaft alles noch ganz gut, ja, und man kommt da gut durch, weil so oft ist Schwangerschaftsübelkeit halt dann doch nicht, ja. Aber spätestens, ich sag mal, die Frauen sind spätestens bei mir, wenn die Kinder in den Kindergarten kommen. Also Wenn das mal durch ist, also ganz selten habe ich mal eine Mutter, wo das Kind in die Schule kommt, wo ich sage, wie haben Sie denn die Kindergartenzeit geschafft? Ja, das ist mir ein völliges Rätsel. Kindergarten ist Pest und Cholera zusammen. Ja, das ist wirklich fürchterlich. Ja. Mhm.
Da habe ich das große Glück, dass ich Kinder abbekommen habe, die relativ unempfindlich sind. Also wenn Rota Noro in der Kita war, war, glaube ich, mein Sohn das letzte Kind, was noch anwesend war. Okay. Und die Erzieherin rief dann an und sagte, na, die Windel riecht aber schon so, als hätte er das Virus. Ich sage, ja, aber es ist nichts. Und er war wirklich der Einzige in der Gruppe, der sich dann nicht übergeben hat. Und meine Tochter, die neigt einfach nur bei Fieber dazu, sich zu übergeben. Und da weiß ich aber, es ist vom Fieber, es ist nicht ansteckend und deswegen kann ich damit relativ gut umgehen. Aber wenn ich nochmal zurück zur Kinderwunschzeit komme, ich hatte das Glück, dass der Kinderwunsch wirklich riesig, riesig groß war, sodass ich dieses Risiko, naja, ich könnte schwanger sein, ich könnte mich übergeben müssen, relativ weit in den Hintergrund rückte. Aber das, was du erzählt hast, Martina, kann ich verstehen. Das klingt total krass zu sagen, ich hätte diese Schwangerschaft abgebrochen aus Angst vor Übelkeit und ich habe es damals verstehen können. Also ich, Gott sei Dank habe ich nie erbrochen in der Schwangerschaft. Wäre es mir passiert, hätte ich eine Hyperemesis gravidum entwickelt. Mhm. Ich weiß nicht, was ich getan hätte. Also unsere Kinder sind wirklich durch künstliche Befruchtung mit mehreren Versuchen und Zehntausenden Euros entstanden. Ich kann nicht garantieren, dass ich in dem Moment, das war damals nicht behandelt, diese Schwangerschaft nicht tatsächlich hätte abgebrochen, wenn mir das passiert wäre. Also das wäre durchaus ein realistisches Szenario gewesen.
Ja, ist schon wirklich dramatisch. Ne? Mhm.
Ja. Also es ist wirklich große, große, große Angst. Ja. Und Kinder übergeben sich tatsächlich. Gott sei Dank fangen die erstmal an, Milch zu spucken.
Stimmt.
Das hat so einen gewissen Gewöhnungseffekt.
Das ist meistens nicht so schlimm. Ne?
Genau. Nee, das ist schon so ein kleiner Schwall, der ist noch nicht bröckelig. Und in einer Hinsicht hatte ich Pech. Meine Kinder haben dann gespuckt, wenn mein Mann irgendwie unterwegs war. Also so ganz klassisch, oh, Herrentag, wir fahren mit den Jungs weg. Die Tür geht zu, das Kind guckt mich an und spuckt vor meinen Füßen auf den Küchenboden. So, Hilfe! Also mein Mann und ich, wir haben eine ganz klare Abmachung. Er kümmert sich um alles, was oben rauskommt, ich um alles, was unten rauskommt. Das ist relativ gut und fair aufgeteilt für uns. Aber ich habe festgestellt, dass ich es bei meinen Kindern einigermaßen gut ertragen kann. Also auch alleine. Also es gab wirklich auch eine Nacht, da hatte mein Sohn, muss auch Noro oder so gewesen sein, also der hat sich auch pausenlos übergeben, 10, 15 Mal. Und ich habe in diesem Bett gesessen, die Schüssel gehalten, die Handtücher immer wieder ausgewechselt. Und es war okay, in dem Moment. Am nächsten Tag saß ich da, was, wenn ich mich angesteckt habe? Mhm. Also dann kommt wieder so diese schleichende Angst, oh Gott, wann geht es los? Man weiß es nicht. Aber insgesamt muss ich sagen, haben mich vielleicht die Kinder auch so ein Stück weit geheilt durch diese Konfrontation. Ist es mir gelungen, diesem Thema wirklich so ein bisschen gelassener gegenüberzutreten. Also ich habe meine Ängste im Griff, aber ich kann mich wirklich noch gut erinnern, wie das so in der ganz akuten Phase damals war. Emetophobiker geraten ja ganz schnell durch bestimmte Dinge in Panik, ne? Sei es ein auslösendes Geräusch. Also ich sitze heute noch in der Bahn und wenn dann einer hustet, stehe ich auf und gehe. Ne?
Ja,
also das kriege ich nicht weg, Dinge, die ich, das ist wirklich, aber es ist okay jetzt, ja. Also mittlerweile ist das wirklich nicht schlimm. Ich kann mich der Situation entziehen. Ich habe tatsächlich auch noch nie erlebt, dass sich jemand von meinen Füßen übergeben hat. Ja, meine Tochter erzählt mir das gelegentlich. Oh, da war im Bus jemand schlecht und hat der gespuckt. Dann habe ich ihm mein Taschentuch gegeben. Und ich dachte, gut, also weitergegeben scheine ich es erstmal primär nicht. Wenigstens etwas. Aber das ist momentan wirklich noch schwierig. Aber was ich merke, ist eben dieses stundenlange Grübeln. Das war damals ein ganz, ganz großer Bestandteil des Tages, auf Vorbereitungen zu treffen. Also man hat bestimmte Dinge immer dabei und ich habe Kaugummi, ich habe Medizin, ich habe eine Tüte, weil wenn mir schlecht ist und ich mich übergeben muss, will ich das natürlich nicht den Menschen vor die Füße machen, sondern in eine Tüte, damit ich die möglichst wenig belästige. Also das sind so Dinge, über die man wirklich einen ganzen Tag nachdenkt. Mhm. Martina, da kennst du aus deiner Praxis bestimmt auch noch ein paar extreme Beispiele, wie weit das wirklich gehen kann. Ich finde es wichtig, darüber zu sprechen, um klarzumachen, dass es wirklich eine ernsthafte Einschränkung im Leben sein kann. Es gibt Menschen, die gehen da wirklich nicht mehr aus dem Haus, ne?
Das stimmt. Und mit der Handtasche oder was habe ich alles dabei? Da habe ich ein ganz nettes TikTok-Video gemacht. Das habe ich auch auf Instagram gestellt, wo ich mal so zeige, was so meine Patienten normalerweise in der Tasche haben. Das ist es auch tatsächlich. Ich verschicke ja vorher immer so einen neunseitigen Fragebogen. Das ist eine Frage dabei. was nehmen Sie immer mit, wenn Sie aus dem Haus gehen? Ja, und da das sind schon kleine Koffer, ja, also okay, Tüten und also all diese ganzen Sachen, von denen du auch gesprochen hast, ja. Also es geht halt sehr, sehr, sehr weit, wie sehr einschränkend das sein kann. Und deshalb ist es auch so ernst zu nehmen. Also ich meine, wenn jemand nicht mehr isst, wie du, ist das auch sehr ernst zu nehmen, weil das ist eine atypische Anorexie, die sich dadurch entwickelt. Aber wie weit es einen ansonsten auch im Alltag einschränken kann, es gibt viele Kinder, die gehen nicht mehr zur Schule. Wir haben die Schulpflicht. Das ist wirklich ein Riesenproblem. Erwachsene, die verlassen nicht mehr das Haus. Viele sagen Verabredungen ab, auch kurzfristig. Eigentlich auch auf Verabredungen, auf die sie sich freuen. Aber dann denken sie, nee, ich habe doch ein ungutes Gefühl oder mir ist doch schon ein bisschen schlecht. Und dann sagen sie das ab. Sie vermeiden öffentliche Orte, Bus, Bahn, also dieses. Und natürlich, was du auch gesagt hast, diese stundenlange Grübeln, ja, diese Checklisten und Sicherheitsmaßnahmen. Das schränkt den Alltag halt massiv, massiv ein. Und meine erste Patientin, ich habe mit dem Online-Arbeiten angefangen, schon lange vor Corona oder etwas vor Corona. Doch, lange vor Corona. Da hat es nämlich eine Patientin gegeben aus Hannover und die sagte, egal was es kostet, ich möchte, dass sie zu mir nach Hause kommen. Ja. Okay. Dann habe ich gesagt, es geht nicht drum, egal was es kostet. Ich habe die Praxis voll und ich habe viele Patienten und ich kümmere mich um meine Patienten. Ich kann nicht zu ihnen nach Hannover kommen, auch wenn ich das wollte. Und ich mache das auch nicht. Ja, das ging aber nicht. Und sie hätte auch schon mal einen Therapeuten aus Paris da gehabt, aber da wäre das mit der Sprache so schwierig gewesen. Also ich sollte nach Hannover kommen, ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Die hat, ich habe gesagt, ja, ich weiß nicht, ob das online geht und keine Ahnung. Und mit ihr, das war die erste Patientin, mit der habe ich dann schönen Gruß nach Hannover. Die heißt auch Martina, wenn du das hörst. Also sie wird das nicht hören, weil es wird sie nicht ertragen können, diese Serie jetzt.
Okay.
Glaube ich nicht, es wird sie zu sehr triggern. Aber sie war die erste, mit der ich online gearbeitet habe. Ja. Mhm. Also sie hat wirklich das Haus, ich glaube, 4 oder 5 Jahre nicht mehr verlassen. Ich spreche vom Haus, also das waren dann Riesenerfolge, dass sie wieder mit dem Auto gefahren ist, dass sie einkaufen gegangen ist. Und also das haben wir auch gefeiert, ja. Aber so einschränkend kann das sein, ja.
Das klingt jetzt, also für mich als Laie, klingt das alles nach ganz, ganz vielen anderen Angststörungen. Und auch Danielle hat ja schon erzählt, dass ihre Mutter dann einfach dachte, sie sei magersüchtig und würde sich das alles einbilden. Wie genau erkennt man denn jetzt Emetophobie bei seinem Kind? Vielleicht hört er jetzt das ein oder andere Elternteil zu und denkt, okay, das könnte mein Kind haben. Wie grenzt man denn Emetophobie zum Beispiel von Hypochondrie ab oder eben von anderen Ängsten oder Phobien? Also in deinem Buch habe ich gelesen, dass das ja sogar teilweise Fachpersonen schwerfällt. Und dann zum Beispiel EmetophobikerInnen, weiß ich nicht, monatelang auf Magersucht behandelt werden, was dann natürlich nicht hilft.
Mhm. Naja, erstmal muss man sagen, wenn ein Kind einen starken Gewichtsverlust erleidet, der vielleicht sogar schon lebensbedrohlich ist, dann ist das, auch wenn es dann eine sekundäre Magersucht ist, die aufgrund der Emetophobie entstanden ist, aber dann ist natürlich die Magersucht im Fokus und dann muss die auch als erstes behandelt werden. Ja.
Okay.
Aber, ne, das ist schon wichtig, weil wenn du an zwei verschiedenen Sachen erkrankt bist, auch wenn das andere auslösend ist, wenn das eine aber lebensbedrohlich ist, muss das zuerst behandelt werden. Das verstehe ich auch. Aber dennoch muss die Emetophobie danach behandelt werden. Und häufig ist es halt in den Kliniken so, dass die Emetophobie nicht erkannt wird, sondern nur die Magersucht behandelt wird. Und das ist natürlich kritisch, weil das dann halt wiederkommt. Ja. Aber ich kann halt Gutes berichten, weil zumindest die Dornier-Kliniken und auch die Uniklinik in Köln, da weiß ich, die haben jetzt diese eine kleine Frage mit in den Anamnesebogen aufgenommen. Okay. Die eine kleine Frage ist, bei der stationären Behandlung der Magersucht, hast du Angst vorm Erbrechen?
Mhm. Okay.
Einfache Frage und
gut.
Zack.
Ja,
ja, super. Ne? Also bin ich auch total happy drüber. Ja, du hast nach den Abgrenzungen gefragt. Mhm. Ne? Also der Unterschied, und das, Daniel, wirst du bestätigen können, der Unterschied ist, bei der Magersucht besteht der Wunsch, Gewicht zu verlieren und dünner zu sein. Das steht im Mittelpunkt. Ne?
Das spielt für mich überhaupt gar keine Rolle. Ja.
Eben, genau. Bei der Emetophobie, da geht es nicht ums Körperbild, sondern da geht es darum, nichts zu essen, was eventuell zur Übelkeit führen könnte. Also das Essverhalten ist wirklich angstgetrieben und nicht körperideologisch motiviert. Das hat wirklich mit der Angst zu tun. Ne?
Mhm.
Also das, ich habe ganz oft, dass mir Kinder sagen, ich will wirklich nicht abnehmen, ich esse nicht mehr, weil ich Angst habe, dass mir schlecht wird. Das ist so ein ganz typischer Satz bei mir in der Praxis. Und der wird so oft übersehen oder falsch eingeordnet. Und das ist schon wirklich traurig, ja. Und diese Warnzeichen, ne, so bei Kindern ist ja häufig, dass die ja bei Schulen, Familien feiern oder Ausflügen, dass die so sagen, ich möchte da nicht mitgehen, ich habe Angst, mich zu übergeben, ja.
Mhm. Also wird das wirklich so ausgesprochen? Daniel, hast du das ausgesprochen, so als Kind? Dass, ich gehe nicht aus dem Haus, weil, das ist für mich ganz schwer nachvollziehbar. Also ich verkenne Leute, die nicht aus dem Haus gehen, weil sie Angst haben, weil sie eine Angststörung haben. Aber nicht aus dem Haus zu gehen, weil man sich irgendwie anstecken könnte, um sich und dann vielleicht
zu brechen. Ich war ja schon älter, ne? Also ich war wirklich schon jugendlich, deswegen weiß ich nicht, ob ich es als Kind hätte formulieren können, aber dadurch, dass ich natürlich nicht ernst genommen wurde und mir gesagt wurde, das bildest du dir ein. Also meine Mutter hat mich dann von einem Arzt zum anderen geschickt und dann hieß es eben erst, naja, da müssen wir mal eine Magenspiegelung machen, um zu schauen, ob organisch alles okay ist. Das kennen auch viele Emetophobiker, dass man einfach ganz viele Diagnostiken durchläuft. Das führte übrigens zum traumatischsten Erlebnis meiner Kindheit, weil ich habe gedacht, ach, so eine Magenspiegelung, ja, du nimmst mal keine Narkose, da gibt es ja diese Spritzen, womit man dann nicht mehr so viel mitkriegt bei Magen- und Darmspiegelung. Und ich hatte Angst, dass mir von der schlecht werden könnte. Deswegen habe ich gesagt, nee, ich mache das bei vollem Bewusstsein.
Ach, du
völlig
Scheiße.
Bescheuert. Also sorry, weil man kriegt einen Schlauch in den Hals geschoben. Und der löst natürlich den Würgereflex aus. Und zwar so lange, wie der Schlauch da drin steckt.
Ja,
also
krass.
Unter Umständen 5 Minuten. Also ich sehe heute noch, wie ich auf dieser Behandlungsliege liege mit dem Schlauch und würge und würge und würge.
Oh,
und der Arzt mich anguckt
Arme,
und sagt,
ja,
stellen Sie sich doch mal nicht so an.
Ja. Völlig unverantwortlich.
Ja, ich habe dem natürlich nicht gesagt, ich habe Angst vorm Abbrechen. Ne? Aber im Grunde hätte man sofort abbrechen müssen, als die erste Träne floss. Und es war natürlich auch keine Magenschleimhautentzündung. Ja, und ich habe mich halt nicht ernst genommen gefühlt. Und deswegen habe ich dann natürlich in der Zukunft nicht mehr darüber gesprochen, warum ich bestimmte Dinge vermeide, warum ich bestimmte Dinge nicht machen will. Also dann kommen halt so Ausreden. Und was ich eben auch ganz oft so auch schon in Zeiten des Internets erlebt habe, ist, dass Eltern das nicht wirklich ernst nehmen. Weil wenn du nicht verstehst, wie viel Angst man vor Übelkeit haben kann, nimmt man die Äußerung vom Kind, nee, ich habe Angst, dass ich spucken können müsste, sollte, nimmt man das nicht ernst. Mhm. Ne? Man denkt so, nee, da steckt irgendwas anderes dahinter, hat Bauchschmerzen oder will sich drücken, im schlechtesten Fall, ne? Sucht irgendeine Ausrede. Mhm. Dass das wirklich der Punkt ist, glaube ich, das verkennen viele.
Ja, deshalb ist es so wichtig, dass wir darüber sprechen, dass es das tatsächlich gibt und dass das fürchterlich ist, ja. Und das sind ja auch gerade, wenn wir über die Schule sprechen, natürlich denken die Eltern, ach, das Kind will nicht zur Schule gehen.
Ja.
Doch,
genau, das ist der erste
Gedanke. Sind sogar Kinder, die gehen gerne zur Schule oder die würden auch gerne auf den Kindergeburtstag gehen. Aber die haben Angst, dass da ein anderes Kind spuckt. Und das passiert ja auch manchmal bei Kindergeburtstagen.
Ja.
Dann essen die Kinder alles durcheinander und irgendeiner isst vielleicht zu viel und dann spuckt es. Und das ist für ein emetophobisches Kind grauenhaft. Dann verzichtet es lieber darauf, auf den Geburtstag zu gehen.
Okay.
Deshalb also das ernst zu nehmen, ne, wenn so ein Kind sowas sagt. Und es kann sein, dass es das halt nicht 10-mal sagt, ja, weil, ne, weil es sich das nicht traut, weil es sich dann auch schämt. Ja.
Verstehe.
So. Oder weil es sagt, hat sowieso keinen Zweck. Mich versteht ja eh keiner. Ne? Ja, Hypochondrie wolltet ihr noch wissen, ne? Aber natürlich, und ich glaube, Katja, du hast das eben gesagt, ja, es gibt ja auch andere Ängste, weshalb man nicht aus dem Haus geht, nämlich zum Beispiel eine soziale Angst, ne? Könnte ja auch sein. Und damit wird es halt auch oft verwechselt. Oder viele Emetophobiker haben halt auch andere Ängste, die da noch darunter liegen. Dann ist es nicht nur, in Anführungszeichen, die Emetophobie, sondern dann kommt es zusammen mit einer sozialen Angst zum Beispiel. Und da muss man beides behandeln, das muss man beides sehen, ne? Aber Hypochondrie. Hypochondrie ist auch nochmal was anderes, weil da steht ja die Angst vor schweren Erkrankungen so im Vordergrund. Und das ist auch nicht so spezifisch wie die Angst, sich zu übergeben, sondern diese hypochondrischen Menschen haben halt fürchterliche Angst und wechselnde körperliche Sorgen. Ja, also die haben Angst vor Krebs oder vom Herzinfarkt oder vor MS. Und bei der Emo, da dreht sich wirklich alles nur ganz eng um dieses eine Thema. Übelkeit, Kontrolle über den Körper zu haben, mögliche Infekte, ist jemand krank, das Kind hält sich den Bauch, da fragst du schon, mit wem hast du gespielt? Ne? War das Kind, ach, der sowieso war heute nicht im Kindergarten, was hat der denn? Ja, und so weiter. Ne? Also, und über verdorbene Lebensmittel. Ne? Und diese Betroffenen, die scannen sich halt wirklich immer wieder selbst, nicht aus der Angst vor der Diagnose, sondern aus der Angst, dass ihnen schlecht wird, dass ihnen übel werden könnte. Und das ist halt schon der Unterschied, ne? Und alle diese Störungsbilder haben halt eins gemeinsam, weil die verlangen halt vom Umfeld, also insbesondere von den Eltern, ganz viel Aufmerksamkeit und ganz viel Geduld, ja. Und die Ursachen sind halt ganz unterschiedlich und die therapeutischen Wege sind halt auch unterschiedlich. Und deshalb ist es so wichtig, wirklich eine gute Diagnose zu machen. Also ich würde an dieser Stelle nochmal gerne auf das Thema Schulangst eingehen, weil das ist ja häufig so ein erstes Anzeichen, ne? Wenn ein Kind Angst vor Übelkeit und Erbrechen hat, dass es nicht mehr zur Schule gehen mag. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil es sich zu Hause sicher fühlt. Da ist Mama und Papa und da kann mir nichts passieren. Und in der Schule könnte es ja passieren, dass ich mich selber übergebe, aber auch, dass ein anderes Kind sich übergibt oder dass da eine ansteckende Krankheit ist, Magen-Darm oder. Und das wird halt häufig nicht erkannt, ne? Weil die Kinder das auch, wie du vorhin auch gesagt hast, möglicherweise nicht so formulieren, aus welchem Grund sie nicht in die Schule gehen wollen oder können, ne? Und das muss wirklich differenziert werden, weil es gibt eine Schulangst, es gibt eine Schulphobie und es gibt die Emetophobie. Ach. Und viele kennen auch noch, ne, den Unterschied zwischen Schulangst und Emetophobie. Und das würde ich ganz gerne mal eben ganz kurz durchdeklinieren, weil es wirklich wichtig ist. Weil wenn ein Kind nicht mehr zur Schule gehen will, das ist für die Eltern oft ein Schock. Die fragen sich natürlich, was steckt dahinter? Und dabei ist halt wirklich ganz genau wichtig, genau hinzuschauen. Und der Begriff Schulangst, da versteht man in der Regel so eine emotionale Überforderung. Das hat was mit einem konkreten schulischen Anforderungen zu tun. Das kann eine anstehende Klassenarbeit sein, es kann ein strenger Lehrer sein oder auch das Gefühl, dem Druck nicht standzuhalten, ne? Also manchmal liegen bei Schulängsten unerkannte Lernschwierigkeiten dahinter, wie eine Rechenschwäche oder sowas. Das Kind fühlt sich so überfordert und entmutigt. Und da steht praktisch die Angst vor dem Versagen im Mittelpunkt. Das ist eine Schulangst. Also ganz konkret, da gibt's was hat was mit der Schule zu tun. Dann gibt's das Thema Mobbing. Ne? Da geht's halt nicht um die Inhalte in der Schule, sondern eher um das soziale Klima. Ne? Also wenn Kinder so ausgegrenzt oder gehänselt werden oder gedemütigt werden, das führt natürlich auch zu einer Angst vor der Schule. Ne? Dann sind sie nicht von Mathe überfordert, sondern weil sie psychisch da verletzt werden. Ja. Und auch diese Angst ist ganz real, ne? Und berechtigt. Und auch die führt häufig zu Symptomen wie Bauchweh, Schlafstörungen und Weinkrämpfe am Morgen. Ne? So, haben wir also Schulangst, Mobbing, Schulphobie. Was ist denn da der Unterschied? Die Schulphobie, und das ist übrigens auch überhaupt der Unterschied zwischen Angst und Phobie. Ne? Also bei einer Phobie gibt es eigentlich keine richtige Ursache sozusagen. Also keine reale. Ne? Eine Schulphobie haben halt häufig jüngere Kinder. Ne? Und das hat halt weniger mit der Schule zu tun, als eher mit der Trennung von den Eltern. Also das Kind hat dann nicht Angst vor Mathe oder vor den Mitschülern, sondern eher davor, dass so die Eltern, also meist die Mutter, dass sie von der getrennt sind. Und das zeigt sich auch anders. Das zeigt sich eher nämlich in Wut oder in Trotz oder in so körperlichen Ausrastern am Morgen. Und die wollen natürlich auch nicht zur Schule, aber dahinter steckt so die pure Panik, ich schaffe das nicht alleine. Das ist eine Schulphobie. So, und damit wird es halt häufig verwechselt. Die Eltern oder die Ärzte oder die Lehrer meinen, das Kind hat eine Schulphobie. Nein, ein emetophobisches Kind hat keine Schulphobie, sondern das geht meistens sogar sehr gerne zur Schule und ist auch gut in der Schule. Aber es hat Angst davor, sich dort zu erbrechen oder dass andere Kinder kotzen könnten oder dass sie sich anstecken können. Und das ist der Unterschied. Und das ist mir so, so, so wichtig. Gibt es auch eine Tabelle in meinem Buch, wer das nochmal nachlesen will, das zu unterscheiden, weil das ist wirklich das erste große Anzeichen, wenn die Kinder nicht mehr in die Schule gehen wollen und die Lehrer fangen sofort an, dann gibt es ja auch meistens einen Schulpsychologen oder so einen sozialen Dienst. Und dann geht es immer um Eltern-Kind-Beziehung, Trennungsangst. Nee, kann sein, aber eigentlich oder dahinter ist die Emetophobie. Jetzt habe ich viel geredet dazu. Es tut mir leid.
Das ist gut. Nein, das ist gut. Und ich finde es auch total wichtig abzugrenzen, weil ich jetzt auch gerade ein Kind mit Schulphobie bzw. Schulangst zu Hause habe. Und ich jetzt gerade auf die Idee komme, er hat Angst, sich da anzustecken. Also das ist jetzt natürlich off the record. Insofern ist das spannend, das mal zu ergründen. Er hat Angst, dass er sich da ansteckt, aber vielleicht ist es ja auch eine Emetophobie dahinter. Mal
gründen. Dann lass uns doch jetzt mal drüber sprechen, wie man dieser Angst begegnen kann. Also jetzt als Selbstbetroffene oder auch wenn wir feststellen, dass unser Kind darunter leidet, welche Therapieformen gibt es denn und wie geeignet sind die deiner Meinung nach?
Also in Deutschland ganz weit verbreitet. Thema Nummer eins ist eine Verhaltenstherapie in Verbindung mit Konfrontationstherapie. Also das wirkt schon sehr gut, diese Kombination aus kognitiver Verhaltenstherapie, Körperarbeit, das ist das Thema Nummer eins, so wird in Deutschland therapiert. Und ich denke auch, dass es den allermeisten Patienten sehr gut hilft. Mhm. Bei der Emetophobie bin ich mir nicht so ganz sicher, weil zu mir kommen ja die Patienten, wo es nicht geholfen hat. Deshalb kann ich es einfach nicht sagen. Aber ich denke schon, dass das eine richtig gute Therapieform ist und die auch funktioniert. Zu mir kommen halt die Patienten, die da sozusagen austherapiert sind oder wo man sagt, das hat alles nicht geholfen und was können wir jetzt tun? Und dann arbeite ich halt in der Kombination auch von Körperarbeit, aber auch mit Hypnosetherapie. Und das ist immer so ein individueller Behandlungsplan, der halt zum Kind passen muss. Ne? Ganz viel mit EMDR, genau.
Jetzt hast du gerade gesagt, dass du selbst Hypnose sehr erfolgreich anwendest. Also ich persönlich kann mir das total gut vorstellen, dass das funktioniert. Also meine Mutter hat sich damit zum Beispiel auch das Rauchen abgewöhnt. Und wie kann man sich das vorstellen? Was machst du dann genau mit den Emetophobikern?
Also im Prinzip bearbeite ich drei Bausteine. Ne? Und wir haben über den einen oder anderen Baustein schon gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, es gibt ein ursächliches Ereignis, meistens. Mhm. Und du hast davon gesprochen, dein Gedankenthema, ne? Dieses Grübeln, dieses Katastrophisieren. Yeah. Ja? Ja, ja. Und da fehlt noch ein drittes. Also ich bearbeite es im Prinzip, einmal gucke ich zurück in die Vergangenheit und das mache ich mit einer auflösenden Hypnose. Dann bearbeiten wir die Trigger. Also was triggert einen heute noch im Moment? Das können visuelle Trigger sein, wie ein Eimer oder wenn ein Kind sich den Bauch hält oder genau, also visuelle, auditive Geräusche, ne? Husten, Rülpsen, alle diese Dinge, also die Trigger im Hier und Jetzt. Und dann das Gedankensystem, das sind ja eigentlich diese Was-wäre-wenn-Ängste, also im Prinzip die Zukunft. Ne? Und das sind ja Dinge, wo du auch vorhin gesagt hast, das hat dich stundenlang beschäftigt. Ja? Was ist,
total.
Wenn? Was ist, wenn?
Habe ich mich angesteckt, um Gottes Willen. Was, wenn mir jetzt schlecht wird? Ist mir denn schon schlecht? So ein bisschen, nee, wird besser. Was mache ich jetzt? Medizin, ja, nein, oh Gott, Hände waschen, ganz schnell.
Ja, genau. Ja und in diesen drei Blöcken bearbeite ich das. Und da arbeite ich halt, je nachdem, wie alt derjenige ist, unterschiedlich. Ne? Aber um das so grob zu sagen, ich arbeite immer mit inneren Bildern, verstärke Ressourcen, gucke nach sicheren Orten und löse auch so diese körperliche Reaktionskette, die mit der Angst verbunden ist. Ne, weil das in Hypnose kann man das vegetative Nervensystem sehr, sehr gut beruhigen und auch ganz tief sitzende Muster verändern. Und das mache ich in der Therapie. Und das verbinde ich halt mit EMDR, das sind diese Augenbewegungen, die du vielleicht kennst von den REM-Phasen, ne, diese Rapid Eye Movement. Das ist ja eines der wenigen anerkannten Traumatherapieverfahren in Deutschland. Und es wirklich, wäre es eine eigene Sendung? Nein, machen wir jetzt nicht. Ich gehe da jetzt nicht weiter drauf ein. Nein, was wirklich ist, ich kann da einen ganz langen Vortrag zu halten, will ich aber gar nicht. Also man kann es nachlesen im Buch. Aber diese Augenbewegungen, die helfen enorm gut und sind super gut anzuwenden, auch bei Kindern. Das ist einfach noch wichtig. Und das ist auch was ich dir vielleicht im Anschluss an unser Gespräch jetzt gleich noch mitgeben will, was du machen kannst. Genau. Und Atemübungen natürlich. Atemübungen, Klopfen, das sind so Sachen, die mein Therapiekonzept insgesamt abrunden. Genau. Aber im Mittelpunkt sind schon viele hypnotische Bildbearbeitungen. Genau.
Leider hat ja nicht jeder die Möglichkeit, zu dir zu kommen. Und wahrscheinlich werden das auch andere Therapeutinnen selten anbieten. Aber es gibt auch die Möglichkeit der Selbsthypnose. Das finde ich ja spannend. Wie kann ich mir das vorstellen?
Also als erstes, ich arbeite auch ganz, ganz viel online. Also zu mir kommen Menschen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, aber auch, das habe ich im Moment, Portugal, Griechenland. Ja, also ich arbeite auch online. Und wichtig ist zu wissen, dass Hypnose immer eine Form der Selbsthypnose ist. Mhm. Genau, und Selbsthypnose ist halt eine angeleitete Entspannung praktisch mit inneren Bildern. Und die kann man üben, also regelmäßig üben. Und damit kann man halt den Körper beruhigen, man kann damit Grübelschleifen unterbrechen und so auch das Gefühl von Sicherheit verankern. Und das hilft halt dann auch unterwegs und in stressigen Momenten. Und das kann man wirklich gut, gut lernen. Und in dem Buch ist auch so ein kleiner QR-Code drin. Auf meiner Website habe ich auch einen QR-Code. Wer das Buch nicht kaufen mag, kann da gucken, wo solche Anleitungen einfach drin sind zur Selbsthypnose.
Ach cool.
Genau. Ach ja, und dann gibt's natürlich auch noch einen begleiteten Kurs bei mir, so einen 6-wöchigen Kurs. Wir lassen den aber ein halbes Jahr offen. Aber in den 6 Wochen ist er begleitet mit mir einmal in der Woche, wenn man jetzt noch eine andere Möglichkeit haben möchte, außer zu mir in die Praxis zu kommen oder online zu arbeiten. Das ermöglicht halt diese Bearbeitung an jedem Ort, zu jeder Zeit. Da ist man ganz flexibel, ne? Weil es halt ein Kurs ist, genau.
Cool, wenn ihr das jetzt mal ausprobieren wollt, dann schaut also als allererstes natürlich unbedingt in Martinas Buch Angst vor Erbrechen und Übelkeit, Emetophobie verstehen und überwinden. Da könnt ihr das auch nochmal ganz genau nachlesen. Wir packen natürlich auch wieder Link zum Buch und zur eben genannten Seite in unsere Shownotes und in den Blog. Und damit sind wir auch schon fast am Ende unserer heutigen Folge. Ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere vielleicht einen großen Aha-Moment hatte und endlich einen Namen für seine wirklich sehr spezielle Angst kennt. Und es ist natürlich auch ganz besonders wichtig, dass wir sensibilisiert haben, wenn vielleicht eure Kinder auffallend wenig essen, häufig über Bauchweh oder ganz klar sagen, ich habe Angst, mich zu übergeben. Diese Angst hat einen Namen und ihre Behandlung gehört in professionelle Hände. Martina, wo finden denn Betroffene oder Eltern wirklich gute, fachkundige Unterstützung in der Nähe?
Also das Erste ist immer der Kinderarzt, ne? Mhm. Den Kinderarzt fragen und auch ihn fragen nach therapeutischen Unterstützungen. Also häufig haben Kinderärzte ja eine kleine Kartei, wo sie Kinder- und Jugendtherapeuten weiterempfehlen können und ansonsten übers Internet einfach googeln, ne? Ach, und wenn ich einen Satz noch sagen darf, ich habe ja auch einen Podcast. Dann ihr vergesst den immer. Ich muss so eine kleine Werbeschrommel rühren.
Unbedingt.
Der heißt Leben ohne Angst, wobei das ja ein Augenzwinkern ist, weil es ist ja ein Leben mit der Angst. Also, aber er heißt Leben ohne Angst. Und da spreche ich ganz viel auch über Emetophobie, spreche mit früheren Patienten, also die das überwunden haben, über deren Weg. Und da kann man sich auch mal die ein oder andere Folge anhören. Da gibt's wirklich ganz dramatische Folgen von Betroffenen. Also da unbedingt mal gerne reinhören. Da ist am Ende einer jeden Folge so ein kleiner Bonustrack mit einer Übung, einer Trance-Reise oder irgendwas, um den Vagusnerv zu stärken. Genau.
Ja, habe ich auch schon ganz oft reingehört. Also kann ich wirklich nur aus tiefstem Herzen empfehlen, da wirklich mal reinzuhören.
Dankeschön.
Vielen lieben Dank an dich, Martina. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass du mit uns heute über Emetophobie gesprochen hast. Schaut auch gerne ins Archiv, wenn ihr die Folge mit Martina zu den Essstörungen verpasst habt. Die waren nämlich auch super interessant. Diese Folge verlinken wir natürlich auch nochmal. Ja, vielen Dank an dich, liebe Martina. Und vielleicht hören wir uns ja doch irgendwann mal wieder. Ich sehe, du hast noch über ganz, ganz viele Themen Spannendes zu erzählen.
Also immer wieder gerne. Vielen, vielen lieben Dank an dich, Daniel. Und auch vielen lieben Dank an Katja. Bye, bye. Und Dankeschön, es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Und es ist so wichtig. Danke, danke, danke.
Ja, ein großes Vergnügen. Und ich hoffe, interessant wird es auch ganz sicher nächste Woche wieder. Ab Dienstag findet ihr eine neue Folge bei RTL Plus und überall sonst, wo es noch Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.